Samstagsuni im Sommersemester 2017. Einführung in den Islam. Erster Vortrag. Professor Dr. Johanna Pink. Der Koran. Eine Einführung.
Vielen Dank, Herr Schnitzler, für die Einführung. Vielen Dank für das zahlreiche Erscheinen. Da immer wieder die Frage nach dem Audimax aufkam, es ging einfach nicht. Also es wäre ideal gewesen, aber wir haben ihn einfach, also das Studium Generale hat ihn einfach nicht bekommen können. Ja, vor nicht allzu langer Zeit fand in Jakarta eine Gouverneurswahl statt. Und es wäre vielleicht etwas verkürzt, aber nicht völlig falsch zu sagen, dass diese Wahl durch den Koran entschieden worden ist. Die Wahl war ein politisches Großereignis, das ganz Indonesien beschäftigte. Indonesien ist das bevölkerungsreichste muslimische Land der Erde, hat aber einen substanziellen Anteil religiöser Minderheiten. Und es war ein Mitglied einer dieser Minderheiten, nämlich ein chinesischstämmiger Christ, der aussichtsreichste Bewerber auf den Gouverneursposten von Jakarta zu sein schien. Und seine politischen Gegner, überwiegend keine Islamisten, brachten den Koran gegen ihn in Stellung oder genauer gesagt einen bestimmten Vers in einer spezifischen, in Indonesien sehr verbreiteten Übersetzung. Sure 5, Vers 51, und das ist jetzt meine deutsche Übersetzung der indonesischen Übersetzung, die da normalerweise gehandelt wurde. O ihr, die ihr glaubt, nehmt euch nicht die Juden und Christen zu euren Führern, die einen von ihnen sind die Führer der anderen. Wer auch immer unter euch sie zu Führern nimmt, wahrlich, der gehört zu ihnen. Wahrlich, Gott gibt denen, die Unrecht tun, keine Rechtleitung. Für die Gegner des Bewerbers war also völlig klar, für Muslime ist es nicht erlaubt, einen Christen zu wählen, weil sie ihn damit zu ihrem Führer machen würden. Und das verbietet der Koran. Das Interessante ist nun, dass wenn man in eine gängige deutsche Koranübersetzung schaut, da etwas anderes steht. Das ist zum Beispiel, minus einige Klammern, die Übersetzung von Rudi Paret. Ihr Gläubigen, nehmt euch nicht die Juden und Christen zu Freunden. Sie sind untereinander Freunde. Wenn einer von euch sich ihnen anschließt, gehört er zu ihnen. Gott leitet das Volk der Frevler nicht recht. Hier geht es also um Freundschaft und das ist ja doch etwas anderes, als jemanden zum Führer zu nehmen. Auch in Deutschland wird der Vers diskutiert. Es gibt zum Beispiel einen interessanten Blogbeitrag eines türkischstämmigen muslimischen Intellektuellen, der beschreibt, wie er als Kind von Gastarbeitern in Ludwigsburg aufwuchs, mit fast nur nicht-türkischen christlichen, zum Teil auch atheistischen Freunden und sehr verstört war, als ihn ein islamistischer Bekannter seiner Eltern mit genau diesem Vers in dieser Übersetzung ihm das präsentierte und ihn darauf hinwies, er dürfe alle diese Leute nicht zum Freund haben. Was er dann zum Anlass nahm, sich mit dem Vers auseinanderzusetzen und sich unter anderem die Frage zu stellen, was steht denn da eigentlich wirklich im Koran? Und was da eigentlich wirklich steht, das ist natürlich im Koran ein arabisches Wort. Da steht das Wort Aulia, das ist der Plural zu dem arabischen Wort Wali. Und wenn man in Wörterbüchern nachschaut, findet man ein riesiges Spektrum an Bedeutungen. Typischerweise wird als ursprüngliche Bedeutung angegeben, dass es jemand ist, der einem nahesteht. Und das kann dann sein ein Freund, es kann ein Helfer oder Beistand sein, ein Wohltäter, ein Patron, ein Verwandter, ein Schutzherr, ein Vormund, Unterhaltspflichtiger oder gesetzlicher Vertreter. Es kann ein Eigentümer, ein Besitzer oder Herr sein, auch im Kontext der Sklaverei zum Beispiel. Und es kann auch alles mögliche andere sein. Es ist also ein Wort mit einem großen Bedeutungsspektrum. Und was diese ganzen Beziehungen gemeinsam haben, das ergibt eigentlich nur Sinn, wenn man sich den Kontext vorstellt, in dem der Koran ursprünglich erstmalig verkündet worden ist, nämlich der Kontext einer Stammesgesellschaft, in der es keinen Staat im modernen Sinne gab und in der soziale Beziehungen, die eine gewisse Verbindlichkeit beinhalteten, überlebenswichtig waren. Zum Beispiel, wenn ich im Krieg festgenommen werde, in Kriegsgefangenschaft gerate, wer bezahlt dann für mich Lösegeld? Wer bezahlt Blutgeld, wenn ich in eine Blutfehde gerate? Solche Dinge. Und ob das dann ein Verwandter ist oder mein ehemaliger Herr, wenn ich ein freigelassener Sklave bin oder jemand, der aus dem gleichen Familienclan stammt oder so, das ist dann erstmal nachrangig, aber wichtig ist diese Verbindlichkeitsbeziehung. Das ist natürlich in praktisch allen modernen Sprachen mit ihrer Diktion, die sie so haben, ziemlich unmöglich wiederzugeben. Also im Deutschen gibt es kein Wort, das dieses Bedeutungsspektrum so beinhaltet. Dann gibt es natürlich immer noch die Frage, warum haben wir diese unterschiedlichen Übersetzungen? Die indonesische Übersetzung, die Übersetzung als Führer, die nicht alle indonesischen Koranübersetzer haben, aber doch sehr, sehr viele, stammt aus der Kolonialzeit. Das heißt, es ging da ganz klar um den Kampf gegen die Niederländer. Das kann man auch verschiedenen indonesischen Korankommentaren genauso entnehmen. Und es geht darum, Muslimen zu sagen, verbündet euch nicht mit den Kolonialherren gegen andere indonesische Muslime. Die Deutung als Freund wiederum ist heutigen Lesern unmittelbar eingängig. Es ist aber die Frage, ob das dem Entstehungskontext so entspricht, denn dieses Verbindlichkeitsverhältnis und den Rückhalt, den ein Wali eigentlich verkörpert, den verkörpert ja für uns heute in Deutschland zum Beispiel der Rechts- und Sozialstaat. Daraus lässt sich einiges folgern. Zunächst mal, dass der Koran ein Text ist, der erstmals verkündet wurde im Arabien des 7. Jahrhunderts. Das heißt, die Übersetzung muss eine Distanz überbrücken. Und das ist nicht nur eine Distanz der Sprache, wenn man den Koran als Nicht-Araber oder nicht des Arabischen Mächtiger liest, sondern es ist auch eine räumliche Distanz und es ist eine zeitliche Distanz. Diese Distanz muss also überbrückt werden und gerade das Problem der zeitlichen Distanz betrifft natürlich auch durchaus diejenigen Leserinnen und Leser, die des Arabischen mächtig sind. Das heißt, man kann nicht davon ausgehen, dass ein heutiger Araber jetzt automatisch, nur weil er Araber ist, unmittelbar 1:1 Zugang zum Koran hat. Die Frage, inwieweit jetzt der Koran aus seinem Entstehungskontext zu interpretieren ist oder ob er eine überzeitliche, immer gleiche Bedeutung hat, ist unter heutigen Muslimen zutiefst umstritten. Gibt es zum Beispiel einen überzeitlichen Gehalt des Wortes Wali, der auf alle Kontexte anzuwenden ist, genau wie im 7. Jahrhundert? Oder müssen wir sogar versuchen, heutige Kontexte an die des 7. Jahrhunderts anzugleichen, damit der Vers wieder so anwendbar ist, wie er das ursprünglich mal war, wie das zum Beispiel viele Salafisten sich idealerweise vorstellen? Oder müssen wir uns die Situation anschauen, die der Vers beschreibt und daraus zum Beispiel folgern, dass er lediglich bestimmte Situationen eines bewaffneten Konflikts beschreibt, in denen Muslime miteinander verbündet sind und vermeiden wollen, dass sich andere Muslime mit ihren Gegnern verbünden oder irgendetwas dazwischen. Das sind im Wesentlichen die Fragen, um die es heute geht, wenn Musliminnen und Muslime den Koran verhandeln. Um dazu mehr sagen zu können, möchte ich zunächst ganz kurz etwas zum Entstehungskontext des Korans sagen. Ich werde das sehr grob tun, vor allem deswegen, weil wir in der kommenden Woche einen Vortrag haben werden zum Propheten Mohammed, der natürlich untrennbar mit der Entstehung des Korans verknüpft ist und ich dem Referenten da nicht zu viel vorwegnehmen möchte. Wir befinden uns, wenn wir dem gängigen muslimischen Narrativ folgen, im Mekka des frühen 7. Jahrhunderts. Ich möchte dazu anmerken, dass es in vergangenen Jahrzehnten in der Islamwissenschaft dazu durchaus einige Diskussionen gibt, ob wir diesem Narrativ einfach so folgen können. Das Problem ist, dass es noch bisher kein wesentlich plausibler wirkendes Gegennarrativ gibt, das sich auf besonders viele konkrete Anhaltspunkte stützen könnte. Dass auch die Forschung, die es in den letzten Jahren gegeben hat, zum Beispiel zu frühen Koranhandschriften oder außermuslimischen Quellen, dieses muslimische Narrativ jetzt auch nicht wahnsinnig erschüttert hat. Insofern folge ich ihm jetzt einfach, weil es das Plausibelste ist, was wir meines Erachtens haben. Also Mekka im frühen 7. Jahrhundert, wie gesagt, eine Stammesgesellschaft. Mekka ist eine Stadt im Hijaz, einer Gebirgsregion im Osten der arabischen Halbinsel, in der es bereits ein Heiligtum gab, die Kaaba. Wenn man schaut, wie der Koran diese Gesellschaft beschreibt, gerade wie er auch über seine Gegner spricht oder seine Gegner anspricht, dann kann man davon ausgehen, dass es die Vorstellung eines Schöpfergottes grundsätzlich gab. Die Kritik, die der Koran äußert, bezieht sich auf verschiedene andere Dinge. Erstens sehr stark darauf, dass es anscheinend eine starke Skepsis gegenüber einem Leben nach dem Tod gab. Also, dass so etwas existiert, scheint bezweifelt worden zu sein. Und dass andere Gottheiten angebetet wurden, außer diesem Schöpfergott. Es gab ganz klar auch eine gewisse, nicht grenzenlose, aber gewisse Vertrautheit mit jüdischen und christlichen Ideen. Mohammed soll um 570 geboren sein, in Mekka als Weise aufgewachsen, dann durch seine Heirat mit einer reichen Witwe einen gewissen Status erlangt haben und im Alter von ungefähr 40 Jahren, als er sich in eine Höhle zurückzog, erste Offenbarungserlebnisse gehabt haben, in der Form, dass ihm der Erzengel Gabriel erschienen sein soll und ihm Botschaften von Gott rezitiert haben soll und ihm befohlen haben soll, diese nachzusprechen. Mohammed soll das zunächst mal ein bisschen für sich behalten haben oder nur im engsten Familien- und Freundeskreis geteilt haben, ist dann später damit an die Öffentlichkeit gegangen. hat auch Anhänger gewonnen, aber gerade von den Führern der mekkanischen Gesellschaft soll diese kleine Gemeinschaft Mohammed überwiegend angefeindet worden sein, was dann letztlich dazu führte, dass sie 622 sich zur Auswanderung genötigt sah in eine Stadt namens Yathrib, heute Medina, die einige hundert Kilometer nördlich von Mekka liegt. Eine Oasenstadt, in der Mohammed eine grundsätzlich andere Rolle übernahm, nämlich zunächst mal die des Schiedsrichters und zunehmend auch die eines politischen Führers und nach einigen Jahren auch eines Führers in kriegerischen Auseinandersetzungen mit den Mekkanern und mit anderen Stämmen. Und all das spiegelt sich auch im Koran wider. Deswegen ist es einfach wichtig, kurz zu umreißen. 630 wurde Mekka erobert. Das war Teil eines Expansionsprozesses, der dann bekanntlich sehr dynamisch, sehr schnell auch nach Mohammeds Tod im Jahr 632 sich fortsetzte. Aber die Offenbarung des Korans ist nach muslimischem Verständnis 632 abgeschlossen. Das heißt, wir haben eine Phase von ungefähr 22 Jahren, in der diese Texte geoffenbart worden sein sollen. Und eine relativ frühe Kanonisierung, wiederum, wenn wir diesem gängigen muslimischen Narrativ folgen. Unter dem dritten Kalifen Osman, der von 644 bis 656 regierte, also so ungefähr 15 bis 20 Jahre nach Mohammeds Tod. Die Weitergabe soll bis dahin primär mündlich erfolgt sein, wahrscheinlich nicht ausschließlich mündlich, aber primär mündlich, also dadurch, dass Leute den Koran, also das, was Mohammed in Segmenten empfangen haben und rezitiert haben soll, auswendig lernten und weitergaben. Das Interessante an dieser Kanonisierung, wie auch immer sie sich jetzt im Einzelnen tatsächlich abgespielt hat, ist, dass wir in dieser frühen Phase beim arabischen Alphabet keine Angabe von Vokalzeichen haben. Wir haben also ein Konsonantenskelett und bei dem Konsonantenskelett fehlen zum Teil auch noch Zeichen, die zwischen verschiedenen Konsonanten unterscheiden. Und das führt dazu, dass sich Lesarten entwickeln. Dafür möchte ich jetzt mal ein Beispiel geben. Das ist ein arabisches Wort, das sich aus den Konsonanten M, L und K zusammensetzt. Im Arabischen natürlich von rechts nach links. Und wenn das nur so da steht, dann könnte das alles Mögliche heißen. Das könnte heißen Malik, der König, Malik, der Eigentümer, Malak, der Engel, Malaka, ein Verb, besitzen, Milk, das Eigentum, Mulk, die Herrschaft. Es könnte theoretisch auch Maluk gelesen werden, aber das ist ein Wort, das es im Arabischen nicht gibt. Das könnte man also zum Beispiel ausschließen. Aber man hat immer noch eine ganze Palette von Dingen, die es theoretisch heißen könnte. Dann kann man vielleicht manche Sachen grammatikalisch oder syntaktisch ausschließen. Also zum Beispiel, wenn es in einem bestimmten Kontext steht, könnte es sein, dass es einfach kein Verb sein kann. Und man kann manche Sachen vielleicht vom Sinn her ausschließen. Aber es gibt eben eine ganze Reihe von Stellen, wo es immer noch mehrere plausible Möglichkeiten gibt. Und das ist jetzt das Interessante, wo wir tatsächlich verschiedene Traditionen haben, die an diesen Punkten auch verschiedene Lesungen überliefern. Das heißt, wir haben einerseits ein einheitliches Textgerüst, aber wir haben innerhalb dieses Textgerüstes Differenzen. Das ist das Paradebeispiel, was Thomas Bauer immer gebracht hat. Er hat vor einigen Jahren ein Buch veröffentlicht unter dem Titel Die Kultur der Ambiguität, eine andere Geschichte des Islams. Und seine Grundthese war, dass diese vormoderne islamische Gelehrtentradition eine sehr, sehr hohe Ambiguitätstoleranz hatte. Das heißt, sie war sehr gut darin, mit Mehrdeutigkeit umzugehen. Sie war zum Teil sogar fasziniert von Mehrdeutigkeit. Kann man darüber diskutieren, über diese These, aber gerade am Beispiel der Lesarten kann man tatsächlich feststellen, dass es für die muslimischen Korangelehrten überhaupt kein Problem darstellte, einerseits davon auszugehen, dass der Koran Verbalinspiration von Gott ist. Das ist also tatsächlich so, wie man ihn in den schriftlichen Koranexemplaren überliefert hat, Gottes Wort ist, und dass es auf der anderen Seite diesen Gehalt an Mehrdeutigkeit gibt, der nicht immer einen großen Unterschied für den Sinn macht, aber in einzelnen Fällen schon auch mal dazu führen kann, dass zum Beispiel im Recht diskutiert wird, welche von zwei Bedeutungen jetzt eigentlich einschlägig ist, weil es dann eben doch einen Unterschied machen könnte. Die Existenz von Lesarten und die Tatsache, dass eben diese Lesungen auch mündlich übermittelt wurden und nicht nur ein schriftlicher Text, deutet aber auch auf eine wesentliche Funktion des Korans hin, nämlich dass der Koran nicht primär ein zu lesender, sondern ein zu rezitierender und zu hörender Text war. Und das ist auch die Wortbedeutung des arabischen Wortes Al-Koran. Und damit Sie sich etwas vorstellen können unter dieser Rezitation, bevor ich weiterspreche, möchte ich Ihnen einfach mal die Rezitation der ersten Sure der Fatiha vorspielen.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Die Rezitation des Korans ist ein eigenes Feld mit eigenen Regeln. Das muss man lernen in jahrelangem Studium. Da gibt es auch wieder verschiedene Schulen und das Ganze hat einerseits natürlich eine religiöse Dimension, also es ist ein religiöser Akt, den Koran zu rezitieren oder einer Rezitation zuzuhören. Es hat aber auch eine ästhetische Dimension und sogar eine emotionale Dimension. Also es gibt ganz viele Berichte über berühmte Koranrezitatoren, die ihr Publikum zum Weinen brachten, dazu sich die Haare auszuraufen oder sogar in Ohnmacht zu fallen, ähnliche Dinge. Diese ästhetische Dimension wurde auch von Muslimen von Anfang an sehr stark empfunden im Umgang mit dem Koran. Es hat sich im Laufe der ersten Jahrhunderte die Überzeugung verfestigt, dass der Koran allein in seiner sprachlichen Form schon unnachahmlich vollkommen und insofern ein Beweis für seinen göttlichen Ursprung sei. Und dieser sprachliche Eindruck des arabischen und nur des arabischen Korans ist eine Dimension, die man immer mitdenken muss, wenn Muslime über die Heiligkeit und die Göttlichkeit des Korans reden. Neben der akustischen gibt es natürlich auch eine visuelle Ästhetik, wie hier zum Beispiel in den Verzierungen eines Minaretts aus Indien aus dem 13., 14. Jahrhundert, also eine eigene kalligraphische Tradition. Aber natürlich hat der Koran viel mehr Funktionen als nur Ästhetik. Er hat zunächst mal eine wichtige Rolle im religiösen Ritual. Er ist Bestandteil des rituellen Gebets, das alle Muslime 5-mal am Tag verrichten sollten. Also die erste Sure und weitere Segmente des Korans sollten eigentlich alle, die das Gebet verrichten, auch auf Arabisch beherrschen. Gilt zumindest als Idealvorstellung. Er hat eine Funktion in der Volksfrömmigkeit, zum Beispiel als Talisman, segensspendende Schrift, egal ob es jetzt der ganze Koran ist oder einzelne Auszüge, Heilfunktionen und ähnliche Dinge, was einfach zeigt, dass allein mit der Textgestalt, ganz unabhängig davon, was drinsteht, schon eine sakrale Funktion verbunden wird. Aber natürlich ist auch wichtig, was drinsteht, und dazu möchte ich jetzt kommen. Der Koran ist natürlich auch eine Quelle von Theologie und Recht, wenn auch nicht unbedingt die einzige Quelle. Wir haben zunächst mal die Überlieferungen über den Propheten. Wir haben für die Schiiten auch die Überlieferung über die Imame. Wir haben gerade im Bereich der Theologie eine lange und auch nicht abgeschlossene Diskussion darüber, welche Rolle rationale Erkenntnismethoden spielen im Verhältnis zur Offenbarung, also inwieweit man zum Beispiel die Logik heranziehen darf, um Erkenntnisse über Gott und die Schöpfung zu gewinnen. Für das Recht gilt zudem, dass der Koran zwar einige rechtliche Anteile hat, sie dominieren ihn jetzt nicht unbedingt vom Textanteil, aber sind doch substanziell, inklusive des Ritualrechts. Aber sehr häufig ist es so, dass diese Aussagen, die der Koran da trifft, relativ allgemein sind, zum Beispiel zum Gebet. Also das Gebet findet sich zwar an jeder Ecke im Koran, aber es findet sich nirgendwo eine genaue Anleitung, wie man betet, zu welchen Uhrzeiten man betet und so weiter. Das heißt, man braucht für all diese Sachen auch andere Quellen. Dass man im Umgang mit dem Koran überhaupt so stark auf die Inhalte schaut und so nahezu ausschließlich eigentlich auf die Inhalte schaut, wie das in heutigen Debatten getan wird, ist, würde ich sagen, ein relativ modernes Phänomen. Also wir haben natürlich in der Vormoderne immer Gelehrte gehabt, die das getan haben, natürlich. Aber das waren eben Gelehrte, die haben für andere Gelehrte geschrieben, haben daraus dann vielleicht Dinge abgeleitet, die dann auch für normale Gläubige relevant waren. Aber eigentlich erst mit der Massenalphabetisierung, dem Buchdruck, wurde der Koran überhaupt für große Massen an Muslimen verfügbar. Mit der Produktion moderner Übersetzungen wurde er dann auch für Musliminnen und Muslime verfügbar, die keine klassische religiöse Ausbildung hatten, keinen Arabisch konnten oder es nicht sehr gut konnten. Und hinzu kam dann der Einfluss von religiösen Reformbewegungen, die auch unter dem Einfluss von Kolonialismus und Imperialismus sehr stark danach strebten, die Muslime zu einigen. Und der Koran als das, woran alle Muslime glauben, erschien ihnen als das ideale Symbol und das ideale Zentrum dieser Einigung. was dazu führt, dass sich zunehmend seit dem späten 19. Jahrhundert ein Verständnis des Korans etabliert hat als Rechtleitung. Das ist jetzt natürlich nichts komplett Neues. Der Koran sagt von sich selber, dass er Rechtleitung ist, Hidayah. Aber dass das so im Mittelpunkt von Debatten steht und so im Mittelpunkt des Umgangs mit dem Koran, das ist meines Erachtens schon etwas relativ Modernes. Natürlich wäre es auch heute noch absurd anzunehmen, dass jeder Muslim zur Klärung jeder einzelnen Lebenslage in den Koran schaut und nachliest, was er da tun soll, auch wenn es vielleicht muslimische Gruppen gibt oder Strömungen, die sich das so vorstellen, dass man das so tun sollte. Aber diese Idee grundsätzlich, dass der Koran Rechtleitung sein sollte zur Lebensführung, für Ethik, für Recht, also für Recht in Fragen des Alltagslebens und so weiter für jede einzelne Person, das ist schon etwas, das in der Moderne zumindest sehr viel prominenter geworden ist. Wie umstritten diese Frage der Funktion des Korans ist, kann man auch immer wieder an innermuslimischen Debatten erkennen. Es gibt zum Beispiel eine ganz interessante Studie zum Islamunterricht in Schweden, wo es keine großartigen staatlichen Vorgaben gibt, aber auch sehr wenig Zeit, also immer nur eine Wochenstunde, in der das stattfindet. Und es große Auseinandersetzungen gibt zwischen den Lehrkräften darüber, ob man den Schülerinnen und Schülern primär mal vermitteln sollte, den Koran auf Arabisch auswendig zu lernen oder zumindest einzelne Teile und zu rezitieren, oder ob man direkt mit schwedischen Übersetzungen arbeiten sollte und sie eher an die Inhalte heranführen sollte. Das sind dann grundsätzlich unterschiedliche Vorstellungen davon, wozu der Koran überhaupt in erster Linie gut ist für diese Schülerinnen und Schüler. Was steht denn nun eigentlich drin? Was ist der Koran für ein Text? Wenn man sich jetzt einfach mal eine Koranübersetzung kauft und reinschaut, dann wird man feststellen, dass es ein ziemlich heterogener Text ist, sowohl was die Inhalte angeht, als auch was die Formen angeht. Und der Zugang wird dadurch erschwert, dass die Suren nicht chronologisch in der Reihenfolge, in der sie geoffenbart worden sein sollen, angeordnet sind, sondern im Wesentlichen grob nach Länge, mit Ausnahme der ersten Sure, die ziemlich kurz ist, aber dann kommen erstmal die langen und dann wird es wieder kürzer bis ganz zum Ende. In der Koranwissenschaft hat es sich etabliert, die verschiedenen Entstehungsphasen des Korans zu unterscheiden und vor allem eine Struktur, die aus der deutschen Islamwissenschaft kommt, die unterscheidet zwischen einer frühmekkanischen, einer mittelmekkanischen, einer spätmekkanischen und einer medinensischen Phase, hat sich einfach etabliert, weil sie bei allen Unsicherheiten, die es da gibt, am ehesten dazu geeignet ist, auch den Wandel des Materials im Koran zu erklären. Die frühmekkanische Phase, das ist das, was ganz am Anfang der Offenbarung steht, die allerersten Suren. Ich möchte da jetzt einfach mal ein Beispiel zeigen. Und ich habe hier bewusst eine Übersetzung aus der Romantik genommen, Friedrich Rückert, das kann man jetzt finden, wie man will, aber er bemüht sich eben sehr stark, auch die sprachliche Form nachzuempfinden und insbesondere auch den Reim, und das war mir in diesem Kontext jetzt wichtig. Die Schnaubenden, die Jagenden, mit Hufschlag Funken schlagenden, den Morgenangriff wagenden, die Staub aufwühlen mit dem Tritte und dringen in des Heeres Mitte. Ja, der Mensch ist gegen Gott voll Trutz, was er sich selbst bezeugen muss, und liebet heftig seinen Nutz. O, weiß er nicht, wann das im Grab wird aufgeweckt und das im Busen aufgedeckt, dass nichts von ihnen ihrem Herrn dann bleibt versteckt. Es fängt zunächst mal mit einer sehr bildhaften Passage an, die gar nicht unmittelbar eine inhaltliche Funktion hat, sondern die soll vor allem ein bestimmtes Bild etablieren bei den Hörern, nämlich ein Bild von Angriff, von Dynamik. Also es geht um irgendwelche Reitpferde, die also im Krieg so. Dann kommt eine Passage, die Menschen mahnt, kritisiert, tadelt, und zwar für ihre weltliche Orientierung, den Versuch, Reichtum anzuhäufen. Und am Ende kommt dann die Gerichtswarnung. Und die steht auch tatsächlich sehr stark im Mittelpunkt in dieser Phase der koranischen Offenbarung. Und die Kritik an dieser weltlichen Orientierung, an Anhäufen von Reichtum und so weiter, die haben wir da auch immer wieder. Und das hängt natürlich miteinander zusammen, weil der Vorwurf ja gerade ist an die Hörer dieser Offenbarung: Ihr glaubt nicht an ein Leben nach dem Tod, deswegen glaubt ihr, dass es nur darum geht, in diesem Leben alles für euch rauszuholen, was geht, aber das stimmt nicht, denn das Gericht kommt. In der mittelmekkanischen und spätmekkanischen Phase haben wir dann eine sehr starke Auseinandersetzung mit biblischen Themen. Da kommen sehr viele erzählende Passagen, die auch oft Geschichten erzählen, die man, wenn man die Bibel kennt, erstmal kennt. Und ich habe jetzt ein Beispiel hier aus der Sure Maria. Also die Koransuren haben im Arabischen alle einen Titel, und die Sure 19 hat eben den Titel Maria. Gedenke in der Schrift der Maria, als sie sich vor ihren Leuten an einen östlichen Ort zurückzog. Da nahm sie sich vor ihnen einen Vorhang. Da sandten wir zu ihr unseren Geist und er erschien ihr als stattlicher Mensch. Sie sagte, ich suche Zuflucht vor dir beim Allerbarmenden, falls du gottesfürchtig bist. Er sagte, ich bin der Gesandte deines Herrn, um dir einen lauteren Jungen zu schenken. Sie sagte, wie soll ich einen Jungen bekommen, wo mich noch kein Mensch berührt hat und ich keine Hure gewesen bin? Er sagte, so ist es. Dein Herr sagt, das fällt mir leicht. So wollen wir ihn zu einem Zeichen für die Menschen machen und zu Barmherzigkeit von uns. Es ist beschlossene Sache. Da war sie mit ihm schwanger und zog sich mit ihm an einen fernen Ort zurück. Die Wehen drängten sie zum Stamm der Palme. Sie sagte, wäre ich doch vorher gestorben und ganz vergessen worden. Da rief er ihr von unten zu, und das ist jetzt das Kind in ihrem Bauch, was spricht. Sei nicht traurig, dein Herr hat unter dir fließendes Wasser geschaffen. Schüttle den Stamm der Palme zu dir hin, dann lässt sie frische, reife Datteln auf dich fallen. Also die Geschichte ist zwar bekannt, aber es ist natürlich ganz und gar nicht das Weihnachtsevangelium nach Lukas, was man so kennt. Es ist klar, dass es hier bestimmte Adaptionen an den Kontext der Zuhörer gibt mit dem Stamm der Palme und den Datteln. Das ist etwas, was ihnen vertraut ist und worunter sie sich etwas vorstellen können. Generell ist es eine Phase, in der der Koran sehr stark, wie gesagt, biblisches Material rezipiert, aber es gibt eben auch deutliche Unterschiede. Und diese Unterschiede liegen nur zum Teil daran, dass es hier eine Anpassung an die Zuhörer gibt, sondern auch daran, dass im Vorderen Orient dieser Zeit ja neben dem, was wir heute so als kanonische Bibel haben, noch eine ganze Menge anderer schriftlicher und mündlicher Traditionen vorhanden sind. Zum Beispiel geht diese Geschichte jetzt weiter und erzählt Dinge, die im apokryphen Kindheitsevangelium des Thomas auftauchen, das wir heute nicht in der Bibel haben, aber es war eben eine Schrift, die damals kursierte und offensichtlich auch bekannt war. Es scheint dann allerdings auch so gewesen zu sein, dass viele Juden und Christen, die mit Mohammed und dem Koran irgendwie zu tun hatten, diese Unterschiede durchaus merkten und dann vielleicht auch oder offensichtlich auch sich weigerten, Mohammed als Propheten und diese Botschaft als identisch mit ihren eigenen Schriften anzuerkennen. Was dann wiederum dazu führt, dass im Laufe der koranischen Offenbarung es eine stärkere Abgrenzung gibt. Also während in der mittelmekkanischen Phase noch sehr stark im Vordergrund steht diese Idee, dass eigentlich der Koran nur bestätigt, was die früheren Schriften gesagt haben, kommt es später dann auch dazu, dass diese Vorwürfe, dass es eben nicht das Gleiche ist, wie in der Bibel reflektiert werden, zum Beispiel indem Juden und Christen Verfälschungen vorgeworfen werden. Dass also der Fehler nicht beim Koran liegt, sondern eben auch nicht unbedingt bei den früheren Schriften, aber bei deren Anhängern, also bei den Juden und Christen und der Art und Weise, wie sie mit diesen Schriften umgegangen sind. Und schließlich noch eine medinensische Passage. Das ist jetzt noch nicht mal ganz ein Vers, sondern fast ganz ein Vers. Also man sieht schon auf einen Blick, die Verse werden hier sehr lang. Aus der Sure 4, die Frauen. Kein Gläubiger darf einen Gläubigen töten, es sei denn aus Versehen. Wer einen Gläubigen aus Versehen tötet, der soll einen gläubigen Sklaven freisetzen und seinen Leuten Blutgeld zahlen, es sei denn, sie erlassen es als Almosen. Wenn er, der Getötete, von Leuten ist, die euch Feind sind, während er, der Tötende, gläubig ist, dann ist ein gläubiger Sklave freizusetzen. Wenn er aber zu Leuten gehört, mit denen ihr ein Abkommen eingegangen seid, dann ist seinen Leuten Blutgeld zu zahlen und ein gläubiger Sklave freizusetzen. Wer dies nicht kann, der soll zwei aufeinanderfolgende Monate fasten. Ich will jetzt gar nicht so auf den Inhalt eingehen, sondern es wird, glaube ich, ziemlich deutlich, dass der Stil im Vergleich zu dem ersten Beispiel, was ich hier gebracht habe, sehr prosaisch geworden ist. Es ist eine sehr starke Verrechtlichung stattgefunden hat. Die Verse sind sehr lang. Dadurch wird auch ein Merkmal der koranischen Sprache nicht mehr so stark sichtbar. Da gehe ich jetzt noch mal kurz zurück. Wenn Sie hier auf die mittlere Spalte schauen, das ist die Transkription des Arabischen, dann sehen Sie, dass ich immer die letzte Silbe rot markiert habe. Die Verse haben einen Endreim, also es hört immer auf ihn und ihm auf. Es ist keine Dichtung, weil es kein Metrum hat, also man nennt es Reimprosa. Und das ist charakteristisch für die Sprache des Korans. Das haben zwar auch die medinensischen Suren, aber wenn Sie natürlich einen Vers haben, der so lang ist wie der, den ich gerade vorgelesen habe, dann ist der ästhetische Eindruck nicht mehr ganz so der, den Sie bei so etwas hier zum Beispiel haben. Also wir haben hier in der medinensischen Phase eine sehr starke Auseinandersetzung mit Rechtsfragen, oft auch sehr detailliert. Das kann Erbrecht sein zum Beispiel, Eherecht, alles Mögliche. Auch eine Auseinandersetzung natürlich mit den Kriegs- und Vertragszuständen, die es zu dieser Zeit gibt. Und gerade das sind dann die Punkte, wo sich sehr stark die Frage nach der Übertragbarkeit stellt. Wir haben also im Verlauf der koranischen Offenbarung starke Veränderungen in Sprache und Stil, aber auch in den Themen. Also die Gerichtswarnung, die am Anfang sehr stark im Vordergrund steht, die bleibt zwar bis zum Ende, sie nimmt aber im Vergleich dann weniger Raum ein im Verhältnis zu anderen Themen. Da kommen zunächst mal die biblischen Bezüge, die Prophetengeschichten und dann auch der Bedarf nach rechtlicher Normierung. Und auch die Frage der Abgrenzung gegenüber Nichtmuslimen und zunehmend dann auch gegenüber Juden und Christen. Wenn man also einfach jetzt eine Koranübersetzung nimmt und von vorne anfängt zu lesen, dann kann es einem passieren, dass es einem so geht wie mir. Das ging, als ich mit 18 oder so das zum ersten Mal versucht habe. Man bleibt irgendwo in der vierten Sure stecken, also ungefähr hier so bei diesem Vers und denkt, oh mein Gott, was mache ich mit diesem Text? Deswegen ist es unter Umständen nicht die beste Strategie, um sich dem Koran anzunähern. In der Lektüre des Korans sind, weil er so heterogen ist, natürlich sehr unterschiedliche Gewichtungen möglich. Zum Beispiel gab es eine Phase, in der ein sehr starker Fokus auf das Thema der sozialen Gerechtigkeit gerichtet wurde. Und das ist durchaus nicht unberechtigt, denn wie ich bereits gesagt habe, der Koran kritisiert tatsächlich immer wieder dieses selbstsüchtige Anhäufen von Wohlstand, ruft immer wieder dazu auf, für die Witwen und Waisen zu sorgen, zu spenden und so weiter. Und es ist nicht unerheblich, dass ein wichtiger Vordenker der Muslimbruderschaft, der auch später zur Inspiration für die Dschihadisten wurde, aber eben noch viel mehr als das geschrieben hat, Said Qutb, ein ganzes Buch geschrieben hat über die soziale Gerechtigkeit im Koran, 1949, glaube ich. Nun war das vielleicht ein paar Jahrzehnte lang Zeitgeist, dann war es nicht mehr so Zeitgeist, dann fing man an über Frauen und was auch immer zu diskutieren oder über die Details von Zinsvermeidung und Islamic Finance. Das ändert sich im Laufe der Zeit, welche Themen Interesse hervorrufen, aber natürlich auch, welche Themen als besonders problematisch gelten. Also heutzutage ist zum Beispiel der patriarchalische Blick auf das Geschlechterverhältnis, den wir doch sehr häufig im Koran finden, ein Riesenthema. Und bis ins späte 19. Jahrhundert war das für die muslimischen Gelehrten und auch für die allermeisten Musliminnen und Muslime überhaupt nicht problematisch, weil es einfach dem entsprach, wie sie sich die normale Struktur einer Gesellschaft vorstellten. Dafür haben sich in den ersten Jahrhunderten des Islams Theologen jahrhundertelang die Köpfe eingeschlagen über die Frage, was man mit den anthropomorphen Attributen Gottes im Koran macht. Also wenn der Koran zum Beispiel sagt, dass Gott eine Hand hat und auf einem Thron sitzt, muss man das dann wörtlich verstehen oder nicht? Das gibt zwar heute noch Leute, die das diskutieren, aber ich würde sagen, dass es im Verhältnis zur Frage nach den Rechten der Frau ziemlich in den Hintergrund getreten ist. Insgesamt ist der Koran eine auslegungsbedürftige Schrift und ist auch immer ausgelegt worden. Und Leute, die das getan haben, konnten sich dabei auch auf den Koran selbst berufen. Der Koran sagt nämlich in der dritten Sure, er ist es, der die Schrift auf dich herabgesandt hat, also Gott. In ihr sind eindeutig gefasste Verse, sie sind die Mutter der Schrift und andere mehrdeutige. Die, in deren Herzen Verkehrtheit ist, folgen dem, was von ihr mehrdeutig ist, indem sie nach Unruhe trachten und nach Deutung. Seine Deutung aber weiß niemand außer Gott. Die im Wissen festgegründet sind, sagen, wir glauben es, alles ist von unserem Herrn, nur die Verständigen lassen sich mahnen. Nun ist das zunächst mal ein Vers, der in sich auslegungsbedürftig ist, weil das, was hier in der Übersetzung so glatt erscheint, das gar nicht ist. Also schon allein diese Begriffe, die hier als eindeutig gefasst und mehrdeutig wiedergegeben sind, sind im Arabischen durchaus diskussionsbedürftig. Auch die Frage, was ist mit der Mutter der Schrift eigentlich gemeint? Bis hin zur Syntax, weil der arabische Koran auch keine Satzzeichen hat. Und das war ganz interessant für viele Strömungen des Islams, diese letzte Passage, die hier übersetzt ist, seine Deutung, aber weiß niemand außer Gott, Punkt, die im Wissen fest gegründet sind, sagen, wir glauben daran, lässt sich mit etwas anderer Vokalisierung auch so lesen. Seine Deutung aber weiß niemand außer Gott und denen, die im Wissen fest gegründet sind. Das ist natürlich etwas ganz anderes. Das kam vor allem Strömungen entgegen, die daran glaubten, dass es bestimmte Leute gibt, die einen esoterischen Zugang zu dem haben, was Gott mit dem Koran eigentlich beabsichtigt und gemeint hat. Die Auslegungsbedürftigkeit des Korans an sich war also nie wirklich nennenswert umstritten. Höchstens die Frage, wie man es denn jetzt richtig macht. Und ebenso wenig übrigens die Übersetzbarkeit. Also es wird immer mal, liest man, der Koran dürfe nicht übersetzt werden. Das stimmt so nicht. Das stimmt allenfalls in dem Sinne, dass tatsächlich die Mehrheit der Muslime bestreitet, dass eine Übersetzung des Korans einfach den Titel der Koran trägt und der Koran ist. Also der Koran ist tatsächlich nur der arabische Koran. aber um seine Bedeutung zu verstehen, darf man ihn durchaus übersetzen. Auch gerade selbst und gerade die Saudis machen das in großem Umfang. Nur sie schreiben dann nicht der Koran drauf, sondern sie schreiben zum Beispiel drauf ungefähre Übertragung der Bedeutung des Korans oder so etwas, um eben deutlich zu machen, dass es sich um eine Auslegung handelt. Wir haben also jedenfalls eine Tradition der Exegese, auf die ich jetzt gar nicht in epischer Breite eingehen möchte, obwohl ich sie ziemlich spannend finde. Ich möchte nur ganz kurz ein paar Merkmale umreißen, weil es auch wieder zurückgeht zu dem, was ich über die Lesarten gesagt habe. Also zunächst mal spielt Philologie eine große Rolle. Die arabische Sprachwissenschaft hat sich auch im Zusammenhang mit der Koranexegese sehr früh und auf sehr hohem Niveau entwickelt. Also es geht um Syntax, um Morphologie, um Wortbedeutung und so weiter. Und dann gibt es aber auch eine sehr große Bedeutung überlieferter Auslegungen früher Autoritäten, also insbesondere von Autoritäten aus den ersten zwei Jahrhunderten. Und weil die so bedeutsam sind, etabliert sich dann sehr schnell die Praxis, dass der Exeget alle diese Meinungen, die es gibt, zu irgendeinem erdenklichen Problem im Koran hintereinander auflistet. Und es gibt überhaupt keinen Zwang für den Exegeten, da eine Entscheidung zu treffen. Das ist völlig legitim zu sagen, okay, da steht jetzt Wali und Wali kann heißen das, das, das und das, 27 Möglichkeiten, also meistens sind es nicht 27, das sind aber 3, 4, 5 ist relativ normal und manchmal sind es schon auch mehr. Und der Exeget kann dann sagen, ich halte die und die für die wahrscheinlichste. Er wird normalerweise nicht sagen, ich halte die und die für die richtige, sondern er wird höchstens sagen, ich halte sie für die wahrscheinlichste. Er muss aber nicht. Tut er auch ziemlich oft nicht. Das heißt, es ergibt sich zwangsläufig eine ziemlich große Mehrdeutigkeit und es war auch nicht so ein Problem, weil es eben, wie gesagt, Werke waren, die von Gelehrten für andere Gelehrten geschrieben wurden, nicht mit dem Anspruch, den Muslimen jetzt ein Handbuch zu liefern, wo drin steht, wie sie sich in jeder erdenklichen Lebenslage verhalten sollten, sondern mit dem Anspruch, möglichst umfassend zu erklären, was da steht und was man damit alles machen könnte. Eine exegetische Methode ist ziemlich wichtig, die hat sich auch im Zusammenhang mit den Bedürfnissen des Rechts entwickelt, wo es dann eben doch manchmal wichtig war zu wissen, was gilt denn jetzt. Und das war insbesondere dann interessant, wenn es mehrere Aussagen im Koran gab, die sich zu widersprechen schienen. Was macht man dann? Und da sagt die Lehre der Abrogation, die zuletzt geoffenbart wurde, gilt. Das scheint in den ersten Jahrhunderten ziemlich exzessiv angewandt worden zu sein, und zwar besonders häufig auf den ganzen Bereich, der das Verhältnis zwischen Muslimen und Nichtmuslimen betrifft, weil es dazu einfach durch die ganze Entstehungsgeschichte des Korans hinweg wahnsinnig viele Aussagen gibt und die tatsächlich ziemlich unterschiedlich sind in der Tendenz. Wenn man da jetzt die Abrogation anwendet, dann läuft es meistens darauf hinaus, dass zwei Verse aus der 9. Sure dann die sind, die alles andere abrogieren sollen, nämlich der berühmte Schwertvers, tötet die Beigeseller, Ungläubigen, was auch immer, also gemeint sind diese arabischen Polytheisten im weitesten Sinne, tötet sie, wo ihr sie findet und so weiter. Das Ganze geht da noch weiter, das ist nicht ganz so verkürzt, da steht dann auch noch ganz viel über die, mit denen man Verträge hat und keine Ahnung, aber jedenfalls gilt das eigentlich dann als der maßgebliche Vers für diese Gruppe und für die Juden und Christen. Sure 9, Vers 29, wo steht, dass man sie bekämpfen soll, bis sie sich unterwerfen und ein Tribut zahlen. Allerdings können wir schon nach wenigen Jahrhunderten von Geschichte muslimischer Exegese entdecken, dass den Exegeten dabei nicht so wohl ist, dieses Prinzip der Abrogation auf so weite Teile des Korans anzuwenden und dass sie sich zunehmend bemühen, andere Lösungen zu finden für vermeintliche Widersprüche. Zum Beispiel, dieser Vers betrifft nur eine ganz bestimmte Gruppe von Juden und Christen und der andere Vers betrifft eine andere Gruppe oder so. Bis hin zu Exegeten im 18. Jahrhundert oder so, die dann sagen, Abrogation gibt es zwar, aber das trifft überhaupt nur noch auf zwei Fälle zu, nämlich Erbrecht und Alkoholverbot. Das sind eigentlich immer die Klassiker bei dem Thema Abrogation. Und ab dem 19. Jahrhundert haben wir dann Leute auch in zunehmender Zahl, die dieses Prinzip ganz in Frage stellen, aus unterschiedlicher Motivation. Bei manchen geht es einfach darum, dass sie das Gefühl haben, das ist ein Angriff auf die Vollkommenheit des Korans, dass man sagt, da sind Widersprüche drin und manche Sachen sind vielleicht nicht ganz so gültig wie andere. Und dann gibt es eine andere Schiene, die hat vor allem ein Problem damit, dass es die späten medinensischen Verse sind, die dann unweigerlich gelten, wenn man das Prinzip der Abrogation anwendet. Und das sind dann meistens die Verse, die eher abgrenzend sind, weil sie einen Kriegszustand widerspiegeln mit Nichtmuslimen. Und das ist gerade bei modernistisch ausgerichteten Muslimen, die den Koran auslegen, natürlich nicht unbedingt das, was sie möchten. Also das ist ein Punkt, um den es heute sehr starke Debatten gibt. Zu den anderen Themen will ich jetzt gar nicht viel sagen. Es gibt natürlich noch sehr viele Themengebiete, auf die Exegeten zurückgreifen können, wenn sie den Koran auslegen und auf die sie auch zurückgegriffen haben, von Theologie bis Mystik, Philosophie, Recht, alles Mögliche. Aber wie gesagt, die Anwendbarkeit auf irgendwelche alltagspraktischen Fragen oder so hat für diese akademische Tradition nicht im Vordergrund gestanden. Das hat sich natürlich massiv verändert in der Moderne mit den genannten Entwicklungen, dass eben viel, viel mehr Musliminnen und Muslime überhaupt heute Zugriff auf den Koran haben, häufig auch in Übersetzungen, dass auch viel, viel mehr, also gerade dann nochmal im Zuge der Islamisierungsbewegungen ab den 70er Jahren, dass viel, viel mehr sich auch bemüßigt fühlen, tatsächlich sich mit dem Koran auseinanderzusetzen und dafür sich etwas daraus abzuleiten. Wir haben also völlig andere Akteure. Wir haben auch mittlerweile jede Menge Leute ohne jegliche akademische Ausbildung, die irgendwie sich mit dem Koran auseinandersetzen, und wir haben auch eben ein viel, viel breiteres Publikum. Also die Dinge, die vielleicht früher in der Vormoderne durch Prediger und ihr Publikum oder so getan wurden, die kann man jetzt auf einmal global zugänglich im Internet finden, und das gibt dem Ganzen einfach auch eine andere Qualität. Und der andere ganz wichtige Punkt, also neben der Tatsache, dass sich die Akteure, die Zielgruppen und die Formen verändert haben, ist, dass es einen viel, viel höheren Bedarf nach Eindeutigkeit gibt. Also danach zu wissen, was sagt denn der Koran jetzt wirklich, was steht denn da jetzt eigentlich und was heißt das jetzt und was ist die richtige Auslegung. Und wie schwierig das ist, das möchte ich jetzt abschließend nochmal an einem Beispiel erläutern, an dem ich zeigen möchte, was für grundsätzlich unterschiedliche Möglichkeiten es gibt, mit heutzutage für heutige Muslime mit solchen Auslegungsproblemen umzugehen. Und das Beispiel zeigt vielleicht auch ein bisschen, welche Strategien die verschiedenen Strömungen benutzen. Es geht zunächst mal um die Frage, ob nur Muslime ins Paradies kommen können. Eine Frage, die der türkische Theologe Süleyman Ateş Ende der 80er Jahre umschrieben hat mit ein Monopol aufs Paradies. Also es war ein Aufsatz, den er veröffentlicht hat und der damals in der türkischen Universitätstheologie einigen Lärm verursacht hat. Süleyman Ateş berief sich dabei auf Vers 62 aus der zweiten Sure. Die Glauben, die Juden, die Christen und die Sabier, und ich werde jetzt gar nicht darauf eingehen, wer das ist, weil es hier in diesem Kontext gerade gar nicht wichtig ist, die an Gott und den jüngsten Tag glauben und Gutes tun, die bekommen ihren Lohn bei ihrem Herrn, sie befällt nicht Furcht und sie sind nicht traurig. Und das, sagt Süleyman Ateş, sagt doch ganz klar, dass nicht nur Muslime, sondern zum Beispiel auch Juden und Christen, sofern sie gläubig sind und Gutes tun, ins Paradies kommen können. Und da hatte er natürlich heftige Opposition. Unter anderem von Leuten, die ich jetzt mal verkürzt als traditionelle Gelehrte bezeichne, insofern als sie sich in der Tradition der muslimischen Gelehrsamkeit sehen und sich auf vormoderne Korankommentare berufen, die das natürlich zurückgewiesen haben, zum Teil aus dogmatischen Gründen, zum Teil weil unter Berufung auf bestimmte Überlieferungen über den Propheten, aber auch unter Berufung auf einen anderen Koranvers, Sure 3, Vers 19, die Religion bei Gott ist der Islam. Und damit sagen sie, ist doch ganz klar, dass spätestens ab dem Zeitpunkt, wo Mohammed seine Offenbarung empfangen hat, nur noch das gilt. Was sie jetzt mit diesem anderen Vers machen, da gibt es zwei Möglichkeiten, die ihnen die klassischen Korankommentare liefern. Die eine Möglichkeit ist zu sagen, das stimmt schon so, aber nur für die Juden und Christen, die vor Entstehung des Islams gelebt haben, oder maximal für diejenigen, die noch nichts vom Islam mitgekriegt haben oder halt nur komplett falsche Informationen. Also Al-Razali hat dann ein ganzes Traktat, so ein Kapitel in einem Traktat, wo er dann sagt, ja, also für die Juden und Christen, die irgendwo ganz weit weg leben, kann das schon gelten, weil die ja entweder gar nichts von uns wissen oder man hat ihnen irgendwas von irgendeinem Lügenpropheten erzählt. Aber die, die unter uns leben, die kommen auf jeden Fall in die Hölle, denn sie haben ja den Islam gesehen und dann hätten sie ihn auch annehmen müssen. So, die andere Auslegung ist, dass es hier um Konvertiten geht. Also es geht gar nicht wirklich um Juden und Christen, sondern es geht um Juden und Christen, die an Gott und den jüngsten Tag glauben. Und das, sagen dann die Vertreter dieser Auslegung, kann man ja eigentlich nur richtig tun, wenn man Muslim ist. Also geht es eigentlich um die, die den Islam angenommen haben. So. Das sind die zwei klassischen Auslegungen. Modernisten wie Süleyman Ateş lehnen das, wie gesagt, ab und sagen, nein, dieser Vers 2,62 ist wörtlich zu verstehen. Wenn Gott da sagt, die können ins Paradies kommen, dann können sie das auch. Er beruft sich dabei ganz stark auf die Barmherzigkeit Gottes, die tatsächlich als Attribut Gottes, also auch als Name Gottes, Ar-Rahman, den Koran durchzieht. Also es ist kein ganz schwaches Argument, würde ich sagen. Was er mit diesem Vers 3,19 macht, ist, dass er sagt, man muss sich mal anschauen, was der Koran hier mit dem Wort Islam meint. Die ursprüngliche Wortbedeutung des Wortes Islam ist die Unterwerfung unter Gott und nicht irgendeine spezifische Religion. Das wäre ja auch völlig anachronistisch, denn zu dem Zeitpunkt gab es die so noch gar nicht. Die hat sich ja erst entwickelt im Laufe der Lebzeit des Propheten und sogar danach. Das ist also gar nicht das, was der Koran hier meint. Der Koran bezeichnet ja sogar Abraham als Muslim. Und da kann er offensichtlich nicht gemeint haben, dass Abraham ein Anhänger des Propheten Mohammed ist. Also muss das hier eine viel breitere Bedeutung des Wortes Islam sein. Das ist tatsächlich auch eine Rezeption übrigens islamwissenschaftlicher Forschung, also insbesondere ein japanischer Islamwissenschaftler namens Toshihiko Isuzu, der ist viel gelesen worden, auch gerade von muslimischen Modernisten, weil er sich mit der Semantik der Begriffe Islam und Iman, Glauben, auseinandergesetzt hat. Manchmal gibt es bei den Modernisten dann noch eine Diskussion darüber, ob man das, was hier für Juden und Christen steht, auch auf andere ausdehnen kann, in Indonesien zum Beispiel, insbesondere auf Hindus und Buddhisten, ziemlich selten auf Atheisten. Dann gibt es etwas, das fasse ich hier jetzt mal ganz verkürzt zusammen als Islamisten und Salafisten. Das sind zwar aus meiner Sicht unterschiedliche Strömungen, aber in Bezug auf die Auslegung dieses konkreten Verses sind die sich ziemlich ähnlich. Die folgen zwar im Prinzip dieser Idee der klassischen Gelehrten, nämlich dass die Muslime ein Monopol aufs Paradies haben, aber darüber hinaus interessieren die sich gar nicht so dafür, was mit den Nichtmuslimen passiert, sondern sie nutzen den Vers vor allem als Warnung an Muslime, ihre Heilserwartung nicht als gegeben hinzunehmen, sondern darauf hinzuweisen, dass auch Muslime ja nur ins Paradies kommen, wenn sie glauben und gut handeln und dass sie bitte schön jede Sekunde ihres Daseins auch daran denken sollen, weil sie ja sonst in die Hölle kommen. So. Also es ist ein ganz anderer Fokus im Blick auf den Vers. Also es ist immer wieder die Betonung, dass es eben nicht reicht, nur nominell Muslim zu sein. Und dann gibt es noch einen Trend, den ich Postmodernisten nenne. Das ist ein ziemlich neuer Trend. Also das kann man vielleicht so seit maximal 15 Jahren beobachten und es ist bis jetzt, würde ich sagen, eher ein Minderheitenphänomen, aber es wird häufiger, eindeutig. Und das ist eine Strömung, die oft inhaltlich eigentlich mit den Modernisten d'accord geht, aber diese Wahrheitsgewissheit, also dass man überhaupt in der Lage ist, zu wissen, was denn der Koran jetzt wirklich meint, radikal in Frage stellt. Die Postmodernisten stellen manchmal sogar in Frage, also manche von ihnen stellen sogar in Frage, ob es so etwas wie die wahre Bedeutung des Textes überhaupt gibt. Es gibt aber auch viele, die sagen, ja, es gibt diese wahre Bedeutung schon, nur wir als Menschen können uns nie sicher sein, sie zu kennen. Und deswegen lehnen sie also diese klassische Idee der Modernisten so, die haben es alle 1400 Jahre lang falsch gelesen, weil sie halt in patriarchalischen, autoritären, was weiß ich, Gesellschaften lebten und wir sehen jetzt aber, wie es wirklich gemeint war. Das lehnen die Postmodernisten ab, sondern sie sagen, wir können allenfalls uns sicher sein, dass wir die Deutungen finden, die zu unseren Prägungen, unseren Interessen und unseren Erwartungen passen, aber wir können nicht sicher sein, dass es das ist, was Gott jetzt wirklich wollte und wirklich gemeint hat. Was das jetzt konkret für diesen Vers bedeutet, ist in aller Regel, dass sie sagen, wie können wir denn uns überhaupt hinsetzen und sagen, dass wir wissen, wen Gott ins Paradies aufnimmt und wen nicht. Also da liest man manchmal Deutungen, zum Beispiel bei einem indonesischen Koran-Exegeten, die erstaunlich nah an Lessings Ringparabel sind. Also es soll doch bitte einfach jeder sich bemühen, so gut zu sein, wie er halt kann. Und da kommt dann auch sehr stark, also es kommt sowieso immer eine sehr subjektive Ebene rein bei diesen postmodernen Deutungen. Und es kommt vor allem immer sehr stark die Kategorie des Gewissens rein. Also es wird dafür plädiert, dass man, wenn man den Koran liest, immer auch das eigene Gewissen mitlesen lässt. Und wenn man auf irgendetwas stößt, was gegen das eigene Gewissen verstößt, dass man das auch ernst nimmt. Das wird vielleicht noch beim Thema Koran und Frauen oder Islam und Frauen kommen. Das ist eine ganz berühmte Geschichte gewesen im Zusammenhang mit einem Vers, der es Ehemännern erlaubt, ihre Frauen zu schlagen. Da gab es dann feministische Exegetinnen seit den 1990er Jahren, die nach alternativen Deutungen gesucht haben. Also zum Beispiel, dass das Wort, das da steht, Daraba, dass das gar nicht schlagen heißt, sondern irgendetwas anderes. Und eine von ihnen, Amina Badut, kam dann schließlich zu dem Ergebnis, Das ist eigentlich alles Apologetik gewesen, was ich da gemacht habe. In Wirklichkeit kann ich einfach nur sagen, es verstößt fundamental gegen mein Gewissen. An diesem Punkt sage ich einfach Nein zu dem Text. Und das ist natürlich sehr radikal. Also das sind im Moment natürlich wirklich Minderheitenpositionen. Es ist jedenfalls kein einfacher Text. Es ist ein Text, um dessen Auslegung heftig gerungen wird, vom berühmten Schwertvers bis eben zu der Frage, ob der Ehemann seine Frau schlagen darf. Und es wird sicherlich auch in vielen weiteren Sitzungen noch darum gehen, welche Ausprägung das im Einzelnen hat, zum Beispiel in der Sitzung übernächste Woche, wo es um Scharia geht, und ich glaube die Woche danach dann um Frauen. Wichtig ist mir noch abschließend zu sagen, dass die Frage, wie sich dieses Ringen abspielt und wie weit Leute dabei gehen können, auch immer von dem Kontext abhängt, in dem sie das tun. Also ganz, ganz klar von solchen Dingen wie religiösen Institutionen, Bildungseinrichtungen, Curricula und Strukturen, also auch akademischen Strukturen und auch den Regimen, die dort herrschen, und der Frage, wie viel Meinungsfreiheit eigentlich möglich ist. Also wir haben zum Beispiel in weiten Teilen der arabischen Welt Diktaturen. Diktaturen haben generell kein großes Interesse an kritischen und pluralistischen Diskursen, sondern neigen dazu, sich auf eine Art kooptierte Gelehrtenschaft zu stützen, und die dann einen einheitlichen religiösen Diskurs vorgeben soll, der oft sehr erstarrt ist. In Indonesien wiederum haben wir letztes Jahr eine heftige Debatte gehabt, weil ein Theologe öffentlich die gleichgeschlechtliche Ehe mit dem Koran gerechtfertigt hat. Wäre in Ägypten überhaupt nicht vorstellbar. Natürlich gibt es auch in Indonesien Kreise, die wiederum auch unter Berufung auf den Koran einen christlichen Gouverneur für absolut unzumutbar halten. Aber die Frage, was überhaupt gesagt werden kann, in welche Richtung sich Dinge entwickeln können und so weiter, die muss man auf jeden Fall mitdenken. Ich möchte dann ganz zum Schluss noch, weil normalerweise die Frage kommt, was kann man denn jetzt eigentlich lesen, was sollte man lesen, noch etwas zu der Frage sagen, welche Koranübersetzung und welche einführende Literatur. Und bei Koranübersetzung würde ich ganz klar gerade für Nicht-Fachleute die Übersetzung von Bobzien empfehlen. Das ist eine relativ neue Übersetzung und ich finde, sie vereint solide philologische Arbeit mit Lesbarkeit sehr gut. Hans Zirka ist ein katholischer Theologe. Also die Übersetzung finde ich insofern ganz interessant, als sie gut nach Sprecherebenen gliedert. Also deswegen ziehe ich sie auch manchmal ganz gern heran. Und beide haben auch Einführungen geschrieben. Hans Bobzien, die finde ich wirklich gut. Also wirklich, das ist so ein kleines Backtaschenbuch und finde ich sehr, sehr gut geeignet, auch begleitend zu lesen, wenn man einen Einstieg sucht. Das von Zirka ist ausführlicher, ist eben Theologe. Das heißt, es geht ihm sehr stark auch um die Frage, wie kann man als Nicht-Muslim sich dem Koran annähern. Und gerade vielleicht, wenn man selber mit einem eher religiösen Interesse kommt oder so, dann ist das auch eine Empfehlung. Ja, danke sehr.